Was ist denn deiner Meinung nach der Streaming-Dienst, wo du am meisten Red Flags bei jemandem hast, wenn der sagt oder die sagt, ich habe das abonniert? Was würdest du sagen?
Oh,
sehr spezielle Frage.
Das ist
vielleicht, das erste Date war es auch.
Vielleicht The Zone, weil die Person dann alle Fußballligen gucken muss und nie Zeit hat.
Ja, und vor allem absurde Preissteigerungen auch immer durchmachen muss. Ne? Das ist, ich weiß nicht, kostet es mittlerweile über 100 Euro. Ich weiß nicht, auf jeden Fall extrem teuer. Es war jahrelang auch jetzt Discovery Plus, Paramount Plus. Eins von beiden gibt es jetzt nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, Discovery Plus gibt es nicht
genau,
mehr.
Genau, Paramount Plus gibt es noch. Läuft die neue Staffel Yellow Jackets exklusiv in Deutschland. Das ist der Grund, weshalb ich das weiß.
Aber mittlerweile gibt es einen neuen Streaming-Dienst, wo ich sagen würde, ja, wenn das jemand abonniert hat, würde ich vorsichtig sein, so beim ersten Date. Und zwar, Oliver Pocher hat jetzt seinen eigenen Streaming-Service an den Start gebracht. Pocher Club.
Und was gibt's da? Ich meine, was soll es da geben?
Originals von und mit Olli Pocher, zum Beispiel die sagenumwobene Bildschirmanalyse. Wie heißt
Bildschirmkontrolle.
Das? Bildschirmkontrolle.
Ja, ja.
Ja, natürlich.
Okay, aber warum will da jemand für zahlen?
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Schön, dass ihr wieder da seid in dieser neuen Woche, letzte Woche mit einer kurzen Verschnaufpause, aber diese Woche dafür umso vollgepackter. Also heute wirklich springen wir von Thema zu Thema. Fernsehen für alle macht seinem Namen alle Ehre, denn heute ist wirklich für alle mal wieder was dabei. Wir haben Promis unter Palmen, wir haben Ich bin ans Dauert mich heraus, das große Wiedersehen, wir haben das Sommerhaus der Normalos, wir haben Big Brother, wir haben den ESC, wir haben News, also alles dabei. Und mit dabei auch jemand, der jetzt auch schon länger nicht mehr da war. Jetzt ist Jana wieder hier. Hallo.
Hallo.
Perfekter Gast für eine perfekte Folge, würde ich sagen. Du hast vieles gesehen. Ich habe auch vieles gesehen. Und jetzt erzählen wir uns, wie wir es fanden. Das ist so kurz die Formatbeschreibung von Fernsehen für alle. Aber ja, es war viel los. Dschungelcamp vorbei endgültig. Und das Sommerhaus der Normalos ist gestartet. Aber dazwischen eben auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten, Promis unter Palmen vielleicht mal zuerst, weil ich habe mit Jule drüber gesprochen. Jule war sehr underwhelmed, würde ich jetzt mal so mitnehmen als großes Fazit. Wie sieht es bei dir aus? Bist du noch dabei und macht es dir Spaß?
Ich bin noch dabei, es macht mir keinen Spaß, das könnte man so zusammenfassend sagen. Also Jule hat es eigentlich schon sehr treffend beschrieben. Man quält sich da irgendwie so durch, weil es von einer unangenehmen Situation in die nächste unangenehme Situation schlittert.
Und vor allem immer halt so bewusst, ne? so bewusst eingefädelt von den Leuten selbst. Also weil man merkt halt, und wer hätte das ahnen können, ne, dass Kim Virginia eben dieses Format mal wieder bestimmt und es passiert irgendwas und Kim Virginia denkt, okay, wie kann ich das jetzt für mich nutzen und wie kann ich jetzt hier noch die große Schlagzeile erzeugen, wie kann ich hier als diejenige rausgehen aus diesem einen Moment, der vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat, dass am Ende die Schlagzeile ist, Kim Virginia sorgt für Skandal bei Promis unter Palmen oder sowas. Ne? Mhm. Und das nervt halt einfach nur, weil das halt so bewusst ist und so mit Ansage ist. Also man hat dann auch kein Mitleid mit Promis unter Palmen oder mit den MacherInnen, weil was habt ihr denn erwartet? So genau das passiert und das kann ja wohl nicht das Ziel gewesen sein, dass Kim Virginia so omnipräsent sein soll mit so Kleinigkeiten und mit so dummen lancierten Aktionen. Ne? Also weil jetzt haben wir ja diese Sache gehabt mit, also ganz viele Sachen haben wir gehabt mit Nicola und die müssen gar nicht von vorne anfangen, aber jetzt so das Ding, was sie jetzt nochmal in Folge 2 und 3, glaube ich, auch mal wieder zum großen Thema gemacht hat, war ja diese Sache. Also Chico und sie sitzen dann nebeneinander und dann fasst Chico ihr ins Gesicht und dann sagt Kim Virginia, die ja schon auch selber mal jemanden wirklich geschlagen hat, so, ja, der Chico hat mich geschlagen, der hat mich ins Gesicht gehauen. Und dann sieht man diese Bilder und denkt sich, also ja, das würde ich, also da war damals Gigi, hat mehr geschlagen, hätte ich jetzt mal gesagt, als das.
Ja.
Klar muss man das nicht machen, ne? Man muss da nicht die Hand im Gesicht haben und so, aber es ist halt kein Schlag und es ist nicht das, was sie draus macht und es ist, ja, also dann dreht sich halt völlig auf und
es war halt, also es war schon mehr als, ich fasse dir nur sanft ins Gesicht, aber es war auch kein Schlag. Also das, und dann halt irgendwie loszustürmen und sich da hinzusetzen und zu sagen, ich will, dass der rausfliegt und entweder geht der oder ich gehe, das ist halt alles so kalkuliert und vor allen Dingen ging das denn in Folge 3 ja alles noch viel schlimmer weiter. Also ich Vorsicht, Spoilerwarnung, weil es lief ja jetzt erst Folge 2 im TV. Folge 3 war jetzt erst bei Join zu sehen. Aber da regt sie sich darüber auf, dass Chico gehen soll und gefühlt ein paar Minuten später setzt sie sich bei Christo auf dem Schoß, der das offensichtlich nicht möchte, aber sie jetzt auch nicht runterschubst. Der sich jetzt aber offensichtlich auch nicht so wohl dabei fühlt und nimmt halt so seine Hände und packt sie auf ihre Brüste, wo ich mir denke, Kim, das ist auch nicht cool. Checkst du das eigentlich gerade, was du da machst? Das war schon alles sehr fragwürdig und ich weiß auch nicht, ob sie dann am nächsten Tag verstanden hat, als es war dann ja so, dass es kam dann ein Produktionsmitarbeiter in die Villa, was ja generell in Reality-Formaten immer ein sehr gutes Zeichen ist. Und hat halt
Grüße an Sandy, ja.
Ja, genau. und hat dann hat gesagt, dass sie das Videomaterial eingeschickt haben an die Rechtsabteilung nach Deutschland oder so und die haben das geprüft und sie meinten, da liegt kein Strafbestand, glaube ich, vor und haben dann aber nochmal zu mehr Respekt ermahnt und ich glaube, Kim hat gar nicht gecheckt, dass sich das auch an sie gerichtet hat, weil halt die Aktion, dass sie da irgendwie sich da bei Leuten auf den Schoß setzt und die Hände da sonst wohin packt, ist halt auch nicht so cool, ne? Also so gar nicht.
Ja. Also man denkt sich wirklich, was guckt man da an, ne? Dass da ein Strafverfahren da irgendwie geprüft wird und irgendwelche Rechtsanwälte eingeschaltet werden. Für sie ist, glaube ich, eine Show nur dann gut, wenn sowas passiert. Also nur wenn es so die Grenzen sprengt von dieser Show und wenn da irgendwie, wir hatten das Gleiche bei Prominent getrennt, ne? Da war es ja genauso. Da hat sie geschlagen und dann war irgendwie kurz betretene Stimmung, alle haben sich dazu geäußert und dann, also nur dann, wenn es wirklich so über die Stränge schlägt, ist, glaube ich, für Kim Virginia die Show gut und das ist wahrscheinlich irgendwo ein Symptom der letzten Jahre, dass so jemand am Ende dabei rauskommt und dass so jemand aber dann halt besetzt wird, nachdem es jetzt wirklich offensichtlich war, dass es passieren wird, nach dem Dschungelcamp, nach Prominent getrennt, nach auch hier Beauty and the Nerd. Also was soll denn passieren? Was denkt ihr denn, wie die sich verhalten wird? Und man kann nur vermuten, dass die das genauso wollten. Und dann muss ich sagen, sind sie selber schlechte FernsehmacherInnen. Ja. Also dann muss man sich nicht wundern, weil es ist halt einfach kein gelungenes Fernsehen. Da ist keine Art von Kunst oder irgendwie, Kunst ist ein großer Begriff, aber keine Kunstfertigkeit oder irgendwie ein geschickter Schnitt oder eine geschickte Inszenierung verlangt, sondern da ist einfach jemand, der mega dumme Sachen macht und dafür dann halt zu Recht von den anderen immer wieder blöd angeschaut wird, weil das einfach sich nicht gehört, was sie macht. Also da muss man auch nicht mehr, das sind keine Graubereiche, das ist einfach nur ein dummes Verhalten, was niemanden unterhält. So.
Nee, das ist doch genauso wie, ich meine, haben die wirklich gedacht, dass das jetzt eine super coole Idee ist, Yvonne Wölk zu Promis unter Palm zu holen, damit sie da auf ihres Klein trifft. Das,
ja? Meinst du die Drecksschlampe oder wen
die,
meinst du?
Ja. Ich meine die Fotze, die Iris den Mann geklaut hat. Genau die meine ich. Genau die habe ich gemeint. Der Name wird natürlich nicht ausgesprochen, aber das ist halt auch so, das interessiert doch niemanden. Und ich finde das halt auch unangenehm, wenn ich da diese zwei Frauen sehe, die sich dann gegenseitig mit Zigarettenkippen bewerfen und einen Tisch aneinander schubsen und sich mit irgendwelchen Schimpfwörtern, die sich an den Kopf werfen. Es will doch keiner sehen. Und selbst da hat Kim Virginia das irgendwie geschafft, diesen Konflikt irgendwie zu ihrem Konflikt zu machen, indem sie immer wieder betont hat, ja, Yvonne hat bei Instagram ganz blöde Sachen über mich erzählt oder hast in deiner Story immer voll über mich gelästert. Und ich denke mir, es reicht doch, dass Yvonne mit drei anderen Personen da drin Konflikt hat, Kim. Bitte hör auf, ich habe keine Lust mehr. Aber es ist eigentlich sehr interessant, dass Kim halt so gar nichts zu der Ausstrahlung jetzt sagt. Sonst war sie ja immer sehr groß da drin. Sie hat ja auch im Vorfeld angekündigt, boah, die Show wird so krass und da wird sie bestimmt noch einiges zu sagen. Aber sie schiebt da ja gerade mit Nicola ihren eigenen Film bei Instagram und da geht's, also da wird kein Wort zur Ausstrahlung gesagt, keine Werbung, kein Senderhinweis, keine 15 Minuten langen Statements zu irgendwelchen Szenen. Das ist schon verdächtig.
Ja, vielleicht muss sie da auch irgendwie die Füße stillhalten, ne? Vielleicht gibt es da irgendeine Anweisung oder so, ne? Also man will ja auch nicht, dass manche Menschen für eine Werbung machen.
Aber nee, stimmt. Aber das war eigentlich mein Lieblingsmoment, als sie am Ende der Folge, nochmal Spoiler, falls jemand noch das wissen möchte, wie die Folge, also nicht wissen möchte, wie Folge 3 ausgeht, als Kim dann zum Glück am Ende von Folge 3 raus, also nicht rausgeschmissen wurde von der Produktion, sondern von den MitstreiterInnen, sie dann zu Nicola irgendwie sowas meinte, so, ja, ist ja egal, wir machen dann eh mehr Fame, wenn wir draußen sind und cute zusammen sind. Und ich denke mir, ja, genau das hat sie jetzt gemacht. Das ist so irgendwie ganz schön unangenehm, oder? Das wollen wir uns doch jetzt nicht ernsthaft als große schicksalshafte Love Story erzählen.
Zum Glück haben wir keine Erwartungen gehabt, würde ich sagen, an Promis unter Palmen und haben jetzt uns da nicht todes drauf gefreut, dass wir jetzt so enttäuscht werden konnten davon, weil ja, also es ist wirklich, das Format darf gerne wieder, also wenn das so bleibt, und davon ist ja absolut auszugehen, weil sie hatten jetzt so lange Zeit, um sich Gedanken zu machen, was dieses Format ist, was es sein soll, wie man es ändern will. Ich denke mal, es wird so bleiben, wenn es dann nochmal zurückkehren wird, und dann glaube ich, tue ich mir noch nicht mal mehr den Auftakt an, wie jetzt in diesem Jahr, weil das macht einfach keinen Spaß, muss man sagen.
Nee, das stimmt leider. Es muss irgendwie ein gesundes Mittelmaß zwischen Promis unter Palmen-Eskalation und Club der guten Laune Langeweile gefunden werden, damit das Format irgendwie was werden kann.
Und komischerweise finden das mittlerweile ganz viele Formate seit Jahren, aber die schaffen es irgendwie nicht. Also, so, weil man schaue sich nur Kampf der Reality Stars an. Ne? Die schaffen das jedes Jahr aufs Neue. Und auch das Sommerhaus gibt sich redlich Mühe, das Pendel so weit aufzudrehen, dass man es noch gerne guckt. Das ist dann für viele dann auch zu viel, was ich auch verstehen kann. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, schaffen sie es noch bis zu einem gewissen Punkt zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber Promis unter Palmen schafft es nicht. Ja. Naja, das Dschungelcamp gibt es auch noch. Und das ging jetzt dann, ich glaube, parallel zum Quadrell oder was war da irgendwie so eine. Ja. Nee, zur Bundestagswahl, oder? Das stimmt, ja, zur Bundestagswahl.
Genau.
Lief das Wiedersehen. Und da gab es eine Szene, über die man kurz noch reden sollte, die sich auch gut weiter verbreitet hat. Es kam dazu, okay, wie hat es angefangen? Es hat angefangen, indem Jörg Dahlmann und Jürgen Hingsen da draußen saßen, ne? Bei Sonja und Jan. Und dann ging es um die ganze Aftershow-Geschichte, oder? Was da alles so los war?
Es fing damit an, dass Jürgen hatte ja noch im Camp während irgendeiner Nachtwache behauptet, dass die Partnerin von Jörg famegeil sei. Damit fing das an, mit dem Vorwurf. Und davon hat er sich aber auch sehr schön rausgeredet, weil er meinte dann ja nachher, das hat er irgendwie im Traum gesagt. Und das hat er gar nicht in echt gesagt. Das ist, keine Ahnung, was er da für eine Vision hatte. Und dann hat er es, also da saßen die beide genau gerade da vorne. Er hat es dann nochmal wieder zurückgenommen und meinte so, ja, nee, das ist, weiß er nicht, warum er das gesagt hat und so. Und da wirkte der Ton noch recht versöhnlich. Und dann sagte Jörg irgendwie sowas wie, ja, dass er ist ja irgendwie, also dass er es ja nicht so cool findet, weil er ist ja auch nicht dahin gegangen und hat erzählt, dass er mal ein Techtelmechtel mit seiner Frau hatte.
Und ich glaube, die Formulierung Techtelmechtel ist auch wichtig.
Das ist wichtig für diesen Zusammenhang, genau. es war alles, aber kein Techtelmechtel.
Ja, oder beziehungsweise es ist ein so unklares Wort, was das jetzt genau heißt, dass man viel reininterpretieren kann in das Wort Techtelmechtel. Naja, es war dann so, und dann hat Jürgen das irgendwie so weggelacht eigentlich, ne, als sie da vorne waren. Und dann ging es in den Green Room für die beiden, und dann saß Jörg da schon, und dann kam Jürgen rein und hat gesagt irgendwie, ich kann es nicht mehr genau paraphrasieren, aber dass er damit nicht einverstanden war, hat er ziemlich deutlich gesagt.
er ist immer mehr so, ich glaube, er hat erst noch so drüber gelacht, und dann ist es auf einmal irgendwie so, man hat irgendwie gemerkt, je mehr er geredet hat, desto wütend wurde er. Hat sich dann irgendwie so vor ihm aufgebaut und dann irgendwie hieß es dann so, ja, ich nehme dich gleich in Schwitzkasten. Und
ja, das war so ein bisschen Andreas Robens auf einmal zu spüren.
Stimmt. Das war dann, und dann auf einmal war es dann irgendwie... hat Edith sich zu ihm gesetzt und also zu Jürgen gesetzt, die ganze Zeit auf ihn eingeredet. Dann kam noch Nina dazu und hat ihn beschwichtigen wollen. Es haben sich andere KandidatInnen dazwischen gesetzt und dann war die Stimmung auf einmal ganz aufgeheizt und dann wollte Jürgens Frau noch das Mikrofon haben und sich selber äußern und hat dann aufgeklärt, die Geschichte war, die waren vor beim Howard Carpendale vermeintlichen Abschiedskonzert, das gar kein Abschiedskonzert war, vor 20 Jahren oder so, hat Jörg sie angebaggert und sie hat ihm den Korb gegeben. Das sei die Geschichte gewesen und ich habe keinen Grund, diese Geschichte nicht zu glauben. Und hat Jörg am Ende irgendwie nur so, dann haben alle noch so ein bisschen auf ihn eingeredet und ich glaube, das Ende vom Lied war, er wollte nicht so ganz zugeben, das ist es, was geschehen ist, sondern hat probiert, das noch so ein bisschen offen zu lassen. So nach dem Motto, weiß ja keiner.
Da war schon ein bisschen mehr.
Ja, genau. Und die ganze Wahrheit, ja, weiß ja keiner. Und genau, und so endete dieser Konflikt dann irgendwie. Und jetzt habe ich nur im Nachhinein gehört, es gibt wohl irgendwie, tatsächlich hat einer von beiden, ich weiß nicht wer, wohl auch probiert, das jetzt vor Gericht zu ziehen, diesen ganzen Streit. Ich weiß es nicht. Also es war aber auf
wurde
jeden
kurz geprüft, ob da ein Strafverfahren irgendwie vorliegt.
Hat er ihm im Gesicht berührt oder ihm doch eine verpasst?
Man
weiß es. Ja, man weiß es nicht, aber es war halt so lustig, weil alle waren auf einmal so aufgewühlt und das wirkte ganz dramatisch, aber irgendwie war es so aus Zuschauersicht sah es eher lustig aus.
Auch wieder hier, es war ja anzunehmen, dass Jörg jetzt nicht aus dem Dschungel rauskommt und total was gelernt hat, sondern dass er der diese Aufmerksamkeit so dringend gebraucht hat. Das hat man ja in jeder Szene gemerkt, dass er da wirklich so einen Öffentlichkeitsentzug hatte und da auf einmal so dann voller Adrenalin die ganze Zeit war. Und jetzt war er wieder 2 Wochen auf Entzug und jetzt hat er da rausgeballert und hat einfach jetzt sich den Jürgen rausgesucht, jetzt muss ich dem da noch als mitgeben, weil da war ja dieser eine Spruch gegen mir und so. Und dann, hat er da das unbedingt platzieren wollen. Das hat mir da gemerkt, ne, dass es jetzt nicht zufällig aus ihm rausgesprudelt ist. Ja, und dann gab es die, und das, da kommen wir zurück zu Yvonne Wölke, weil auch sie saß da vor 2 Jahren im Wiedersehen mit Mikro im Publikum. Und dann ist es jetzt quasi die Frau von Jürgen Hingsen, womit ich ja auch nicht mehr gerechnet hätte, dass die da nochmal irgendwie eine Rolle spielt. Aber naja, wir sehen uns dann in 2 Jahren bei Promis unter Palmen.
Ja, genau.
Davon ist auszugehen.
Ja, sie und Jörg, okay. Das wird gut.
Ja, also die Dreckschlampe, die Jürgen Hingsen den Mann ausgespannt hat, muss man sagen.
Das stimmt, genau.
Ja. Okay, dann gehen wir aber zum, auf jeden Fall, ja, doch, ich weiß, dass Big Brother noch kommt, aber ich würde trotzdem sagen, zum Trash-TV-Highlight der Woche.
Wie, das ist nicht Big Brother, das ist ja verrückt.
Zum Sommerhaus der Normalos, ein, von mir auf jeden Fall heiß erwarteter Neustart, weil, Sommerhaus ist toll und mehr Sommerhaus, warum nicht? Man kann es zumindest mal ausprobieren und so sehe ich es auch als Versuch, der aber gar nicht so, versuchslaborig rüberkommt, sondern schon relativ ambitioniert produziert und klar, nicht mit dem Budget, was die Erwachsenenversion quasi hat, sondern
Sommerhaus-Kids.
Genau, Sommerhaus-Kids so ein bisschen. Und ich meine, wir hatten ja auch schon prominent getrennt, was sich da festgesetzt hat von denselben MacherInnen mit einem ähnlichen Konzept. Und jetzt ist es eben das Sommerhaus der Normalos. Und ja, es ist genau das, was man denken würde. Also es funktioniert exakt gleich, also exakt die gleichen Spiele, exakt die gleichen, die gleiche Logik, derselbe Ablauf, Stimmungsbarometer, Nominierung, also genau der gleiche Ablauf, nur halt mit Normalos. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also was war dein erster Eindruck?
Also es ist gar nicht so wahnsinnig viel Unterschied zum Sommerhaus der Stars, muss ich sagen. Also merkt man gar nicht so wahnsinnig, bis auf die Tatsache, dass ich halt immer noch verwirrt bin von den Namen und mir den nicht unbedingt merken kann. Der Vorteil ist natürlich, die kommen da halt rein und die haben nicht alle schon irgendwelche Fäden untereinander und irgendwelche Streitigkeiten aus anderen Formaten. Das ist cool, dass die Leute da erstmal unverbraucht reingehen. Aber man hat das Gefühl, also so ganz normal und harmonisch sind viele der Beziehungen da irgendwie nicht. Also da stehen sie den Stars irgendwie gar nicht so doll nach. Der Cast ist, ich würde auf der einen Seite sagen, gut, weil es die haben halt, da sind viele dabei, die haben Bock. Man merkt, da sind viele, die würden, glaube ich, gerne nach dem Sommerhaus der Normalos noch ein anderes Format machen. Aber es ist dann halt auch so ein bisschen, es kommt dann lustigerweise auch sehr schnell zu den gleichen Streitigkeiten wie beim Sommerhaus der Stars. Das ist ein bisschen verrückt. Und man guckt sich dann so die erste Folge an und sie hinterlässt mich ungefähr mit dem gleichen Gefühl, was ich nach so einer ersten Sommerhaus der Stars-Folge habe. Das immer ist, ja super, also ich kann keinen wirklich leiden. Was soll das?
Also man merkt die Handschrift des Sommerhauses und der SommerhausmacherInnen natürlich. Ich glaube, man kann mit Stars dann doch noch ein bisschen mehr machen im Hinblick auf, die kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und schon mit so einem klassischen Stempel. Also klar versucht man das hier bei denen auch, aber man denkt hier automatisch mehr so, ja, aber sind die so schlimm oder sind die so sympathisch, wie mir die das gerade verkaufen wollen? Und wenn da natürlich Alex Petrovic mit wem auch immer an seiner Seite reinkommt, dann weiß ich natürlich, wie ich den einzuschätzen habe. Da weiß ich auch, die machen das schon gerade richtig. Also, weil das ist ja immer das Schöne beim Sommerhaus der Stars, dass man das Gefühl hat, die checken sehr gut, wie so die, also was für ein Gefühl das Publikum auch mit den Stars verbindet. Ne, damals bei Wendler und Laura ja. Zum Beispiel auch. Ne, das war ja eindeutig, wie man die inszenieren muss, damit das genau das trifft, was man eben sehen will. So, also ne, Ekel. purer Ekel. So. Und das haben die natürlich perfekt getroffen. Und das machen die meistens eben gut, dass dann so diese Auswandererpaare oder auch hier Hot oder Schrott, dass die dann so kleinbürgerlich da irgendwie reinkommen und eben nicht mit Heavy Metal unterlegt werden und so. Also ne, die Inszenierung passt schon immer sehr gut zum Charakter. Und hier hat man da eben so ein bisschen mehr Fragezeichen, weil man die Leute noch nicht kennt oder so gar nicht einschätzen kann und dann halt so einen Stempel bekommt. Und das erinnert dann sehr stark eher halt an andere Formate, also ne, an eher so Dating-Formate, wo man ja auch dann sehr schnell einen Stempel braucht für einzelne Kandidaten oder Kandidatinnen. Das hat die ganzen Vorstellungsclips einfach so ein bisschen unsommerhausig gemacht, für meinen Begriff zumindest. Als wären da so Statisten in einem Sommerhaus der Stars-Clip irgendwie. So. Na, als hätte man so einfach nur die Lichtdoubles genommen, die eigentlich so normalerweise der soll halt Cosimo sein und der soll halt Alex Petrovic sein. Also so habe ich mich ein bisschen mit den Vorstellungsclips gefühlt. Da ist es für mich noch nicht so ganz aufgegangen. Aber dann, sobald die das Haus betreten und sich das dann mal alles entfaltet so, und sich alles so entfaltet wie immer, ne? Erste Konflikte über wer schläft wo und die einen sind sich schon super sympathisch und bilden ultra schnell so eine Allianz und dann kommen wiederum andere rein und die finden alle sofort unsympathisch. Also genau das hat man im Sommerhaus, also genau das, was allein so dieses Spielsystem angeht, das funktioniert hier genauso und dementsprechend ist es also das Mindestmaß an Spaß, was man durch das Sommerhaus der Stars hat, alleine durch das Spielsystem, durch die Gruppendynamik, die entsteht, die hat man hier auch, würde ich jetzt sagen.
Ja, das stimmt. Also es geht halt einfach ultra schnell, dass da über Allianzen gesprochen wird und Nominierungstaktiken ausgehandelt wird. Gefühlt sogar noch schneller als beim Sommerhaus der Stars eigentlich. Aber man hat manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen angelernt. Also ich meine, das sind natürlich die meisten von denen, außer die Paare, wo der eine Teil nur mitgeschleppt wurde von dem anderen, sind halt auch, glaube ich, alles Sommerhaus-Fans. Die wissen, wie das läuft, die kennen das und die wissen halt dann auch, was die ZuschauerInnen erwarten. Und deswegen geht es ganz schnell los mit diesem Allianzbilden und Lästern. Ja. Und die Leute kommen an, haben noch keinen Satz gesagt und schon finden sie so unsympathisch oder sie sitzen am Abend da und sagen, den kann ich gar nicht leiden, mit dem habe ich vielleicht 3 Sätze geredet. Und ich denke mir, ja, in 3 Sätze in 2 Stunden, das ist ja noch ausbaufähig. Ja. Also das ist schon, man merkt, die haben alle Staffeln gesehen. Und das ist auf der einen Seite, ich finde, es geht schon auf, weil es ist nicht langweilig, es ist unterhaltsam und man denkt sich, das ist interessant zu sehen, wie schnell das einfach alles geht, dass sich Leute nicht ausstehen können und hassen. Und andere Leute sich so zusammenfinden. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen berechenbar, weil man das Gefühl hat, die haben alle das Format halt geguckt und die tun jetzt das, von dem sie denken, was sie tun müssten.
Also es ist wirklich wie eine Fanversion, ne? Also so wirklich Fanfiction.
Wenn so ein TikTok-Account bei so eine Parodie macht von so einer klassischen Sommerhaus-Folge, dann würde ungefähr diese Storyline da rauskommen.
Ja, und irgendwie hat das was, weil es irgendwo auch relatable ist, weil, also zumindest für mich ist es, ich glaube, da gibt es nicht viele, für die es so relatable ist, aber für mich ist es auf jeden Fall relatable, weil ich mir denke, ja, ich, also erstmal ehrlich, ich würde das, glaube ich, auch dann so machen. Also, weil wenn ich im Sommerhaus schon mal bin, dann will ich mich natürlich auch so verhalten, wie ich es halt kenne oder wie ich es halt selber lustig finde. Ja. Also ich würde doch da nicht einfach einziehen und dann so normal leben. Also ich würde da natürlich auch eine überspitzte Version von mir da irgendwie senden wollen, wenn ich da schon mal drin bin. So. Mhm. Also ja, und das machen die halt auch, ne? Dann sind die da drin und dann heißt es, ja stimmt, muss ich jetzt dieses Spiel mitspielen, dass ich jetzt mir das beste Bett hole. Und ja, eigentlich stimmt. Eigentlich geht es mir ja gar nicht so sehr um Freunde finden, sondern stimmt, eigentlich muss ich ja hier, geht es ja um was ganz was anderes und so. Mhm. Und das merkt man halt so, dass die Sätze an der richtigen Stelle kommen, da wo sie halt die Stars in Anführungsstrichen auch bringen würden. Und ja, ich kann ja, also ich verstehe auch wieder hier jeden, wenn er oder sie sagt, das ist mir zu gekünstelt, das ist mir zu, das sind doch keine normalen Menschen, das sind so möchtegern Influencer und keine Ahnung, kann ich alles verstehen. Aber für mich, der ja, ich habe das ja, sag das ja immer wieder, für mich ist ja mittlerweile der größte Spaß daran, an Trash-TV, an Reality-TV, diese Meta-Ebene, Leute denken, sie verhalten sich wie im normalen Leben, verhalten sich aber eigentlich nur wie in einer Reality-Show und das wird ihnen dann vor Augen geführt. Und dann ist es nur, spielt für mich immer nur eine Rolle, spielt die Reality-Show das Game mit und ja, greift diese Meta-Ebene gar nicht auf oder sie greift es auf und macht genau das zum Thema. Und das Sommerhaus macht es meiner Meinung nach immer zum Thema. Die arbeiten das halt heraus, dass sie gerade eine Rolle spielen. Und das machen sie im Sommerhaus der Stars und das machen sie meiner Meinung nach auch hier. Also, und deswegen macht es mir Spaß, leider, muss ich sagen.
Also ich finde es halt auch, ich denke mir auch gerade bei solchen Szenen, wenn dann die eine Person die andere beschimpft mit, du bist für mich fake, dann denke ich mir, das ist kein Streit, den man im normalen Leben führen würde. Ich würde nicht irgendwie zu einer Person gehen, die ich seit 2 Stunden kenne und sagen, ja, ich kann dich nicht leiden, weil du bist für mich fake. Das ist halt so ein Reality-TV-Streit. Das ist ein Streit, der in jedem Format einmal vorkommt. Wer ist real, wer ist fake? Und genau
Sendezeit
das.
Sendezeit auch, ne?
Ja, Sendezeit.
Sendezeit genau. Gibt es im echten Leben nicht. Das ist, das ist ein reiner Streit, der nur in den letzten Jahren Reality-TV geboren wurde.
Ja, genau. Und dann, wenn man das da sieht, dann denkt man sich, das ist ja irgendwie. Es ist klar, dass sowas kommt. Das kommt jetzt nicht, weil aus dem tiefsten Herzen und dem Hass, der sich da angesammelt hat in diesen paar Stunden, in denen man sich kennt, sondern das ist halt Reality gelernt, was man da von sich gibt.
Jetzt mal, wenn man den Vergleich zieht zwischen I the One und dem hier zum Beispiel, ne? Da würde so jemand wie Vanessa, ne? Vanessa ist ja so der große Bösewicht eigentlich dieser ersten Folge, die würde I the One völlig anders einführen und völlig anders behandeln auch. Ne? Die wäre, klar wäre die auch irgendwie unnahbar vielleicht und so und wäre so, aber eigentlich wäre sie die große Frau, die alle wollen. Aber hier ist sie von Anfang an eigentlich der Bösewicht und sie wird genauso eingeführt und sie wird genauso mit Musik unterlegt und mit O-Tönen gegenübergeschnitten und so weiter, dass sie halt von Anfang an die absolute Möchtegern-Influencerin ist, die ultra unsympathisch ist.
Allein diese Szene in dem Vorstellungsfilm, wo sie mit ihrem Freund da in einem Park saß und dann irgendwie ihr Freund so einen Spruch gemacht hat von wegen, ja, ich muss dann immer erstmal 1-2 Stunden Bilder von ihr machen und sie dann geheult hat und meinte, nein, das sind maximal 10 Minuten. Und dann ihr Freund so übelst lappig dann auf einmal wieder so zu Kreuze kriechen musste und sich entschuldigen musste dafür, dass er das gesagt hat. Das sieht man dann halt gleich und dann passiert es halt, dass man sie dann gleich auf gewisse Art und Weise abstempelt. Und dann hat sie es schwer, irgendwie danach irgendwie so eine Heldenreise zu schreiben, weil man sich denkt, nee, ich habe die jetzt für mich hier eingeordnet. Das ist die nervige Möchtegern-Influencerin, die wahrscheinlich eh nur eine Rolle da spielen wird im Sommerhaus.
Ja, und I the One würde nicht da bin ich fest davon überzeugt, nee, den Satz reinschneiden, uns ist bewusst, dass sich hier Türen öffnen können.
Mhm.
So, das ist ja das, was genau I the One nicht will, zum Beispiel, ne? Dass Leute da quasi nicht die Liebe suchen, sondern nur ihr eigenes Game spielen wollen. Und Sommerhaus, die fragen dann gezielt danach, was wollt ihr denn hier wirklich? Und ja, stimmt, was wollt ihr denn aber wirklich? Also so lange, bis sie diesen Satz sagen und schneiden davon halt alle fünf von den Sätzen rein. Und am Ende kommt bei uns rüber, die ist die Möchtegern-Influencerin. Und das ist sie nun mal auch. Und das arbeiten die von Beginn an halt perfekt raus. Mhm. Und Richard, ne, ist so ein bisschen der klassische Insta-Boyfriend, ne, der die Aufgabe hat, so die Bilder zu machen und so. Auch sehr schön und sehr gemein natürlich, als sie da über ihre Nasen-OPs gesprochen hat, dass dann direkt irgendwie Thriller drunter gelegt wird und so. Also damit muss man rechnen und ich will gar nicht die ganzen Musik-Choices analysieren, die damals bei Caro Robens damals runtergelegt wurden. Da kann man einfach nochmal reinschauen an der Stelle. Also ich habe die Folge ja mittlerweile 5-6 Mal gesehen und so. Und da habe mittlerweile auch jede Musik-Choice einzeln reflektiert. Das sollte man mal machen. Naja, aber also die wird auf jeden Fall kontrastiert gegenüber, ich würde sagen, vor allem, wie heißt sie denn hier?
Meinst du Sophie?
Ist es Sophie, genau.
Die Raucherin.
Ist ja auch einer der großen.
Ja.
Sophie, die Raucherin, medizinische Fachangestellte und Hendrik, der Klempner. Ne?
Ja, ja.
Und das wird schon so, das ist so das analoge Paar zum Sommer der Stars, so Roland und Steffi, ne? So die normalen eigentlich.
Genau, wir sind bodenständig, wir haben nichts mit Influencer sein am Hut, aber wir wollen gerne ins Sommerhaus, weil wir sind Fan davon.
Genau. Ja, die Sympathischen irgendwo. Also irgendwo schon, am Anfang zumindest sollen sie die Sympathischen sein.
Ja, also ich meine, sie haben dann nachher nicht, das hat sich dann ja auch schnell. Aber sie wurden, der Vorstellungsfilm war noch so der, wo man sich dachte, das ist eines der Paare, die, wo man sich dachte, da hat man nicht sofort Sorge, dass sie sich unmittelbar danach trennen. Wirkt alles ganz normal und bodenständig und die sind halt Fans von der Show. Und dann kam am Anfang nicht so viel. Die haben vor allem geraucht und fanden es seltsam, wenn andere nicht rauchen. Aber
auch schon der erste im Vorstellungsclip, so, wo er sie dann küsst und dann sagt, boah, du stinkst aber hier nach Rauch.
Ja, und dann der Vorstellungsfilm mit dem Nasi-Nasi-Kuss und diese Dinge, wo man sich dachte, ja, das ist halt, da wirkte das alles noch so, ja, normales Paar. Und aber ich meine, das ging dann ja auch relativ schnell, dass die da in den Ring geworfen wurden zum ersten großen Fight.
Ja, weil halt von Anfang an klar war, also anhand des Castings, weiß nicht, ob es beabsichtigt war, ob man das hat kommen sehen, aber ich finde, von Vanessa hat man es erwarten können, dass sie sich natürlich jetzt nicht zu einer Steffi da hinbewegen würde, so. Ne, weil die hat bestimmt keine Follower.
Die haben ja
da
auch.
Da kann ich mir nichts davon erwarten.
Ja, ich meine, sie hat ja auch gleich gemeint, als sie da ihre erste Allianz gebildet haben, da in dem Schlafzimmer, meinte ja auch Vanessa gleich, wir passen halt alle auch optisch gut zusammen oder irgendwie sowas hat sie gesagt. Und das wiederum besagt denn ja auch, dass die anderen optisch nicht zu ihnen passen und was denn ja irgendwie jetzt auch nicht der sympathischste Satz ist, den man da sagen kann, aber das ist halt genau das, was du halt sagst, das war schon von vornherein irgendwie klar, wer da mit wem gut kann und sie kann mit den Normalos weniger gut als mit denen, wo sie denkt, die sind vielleicht auch in Richtung Instagram und mehr Formate und Co.
Also eigentlich ist der Hauptkonflikt im Sommerhaus der Normalos in dieser ersten Folge, wenn man bei Sommerhaus der Stars manchmal sowas hat wie die Islands gegenüber, ne, die Nicht-Bums-Format-Leute, dann ist das hier analog, also ich habe es hier genannt in meinen Notizen auf jeden Fall, die Coolen versus die Uncoolen, habe ich es dann immer hier bezeichnet. Mhm. Also Lisa, Marcel, Hendrik, Sophie, die ganzen Leute wollen so ein bisschen eine Allianz gegen die Coolen bilden. Mhm. Dann, nachdem sie merken, ja, die sind ja jetzt alle schon in einem Schlafzimmer zusammen und eben passen alle optisch super gut zusammen, keine Ahnung.
Mhm.
Die merken das dann und dann passiert das, was dann im Sommerhaus normalerweise so ab Folge 3, 4 passiert, dass man direkt in so einem krassen Gruppending drin ist.
Mhm.
Und ja, das führt ja dann auch dazu, dass jetzt mal ganz zum Ende, dann auch bei dem einen, also bei Hendrik, dem Klempner, da sehr schnell die Sicherung durchbrennen und er also meint mein rechter Eiplatz gleich und ja, da wurde sehr schnell dann eben, nachdem das Stimmungsbarometer halt gegen Hendrik und Sophie ausgefallen ist, befürchtet, dass sie ihr Traumformat sehr schnell wieder verlassen müssen.
Ja, dann flogen auch schon die ersten Worte, die wir von Promis unter Palmen kennen. Und es ging halt auch so schnell. Ich habe gar nicht so recht mitbekommen, was jetzt genau, wo jetzt genau der Konflikt also wieder entstanden ist. Auf einmal haben alle geheult und sich Wörter an den Kopf geworfen. Und ich dachte, Moment, ich komme gar nicht so schnell mit. Und das alles in Folge 1 oder was?
Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um nochmal die Coolen und die Uncoolen so ein bisschen mehr auszubreiten, wer da noch so alles dabei ist. Also bei den Uncoolen, würde ich jetzt mal sagen, sind eben auch noch, ich komme gleich noch zu meinem Lieblingskandidaten da drin. Aber ich finde, zu den Uncoolen muss man auch zählen, hier, wie heißt die Alte?
Und der Alte. Also Manfred und Manfred Andrea. Und ja, Andrea, leider sind die so ein bisschen außen vor. Also die wurden bei gar keiner Allianzenbildung irgendwie berücksichtigt, hatte ich das Gefühl. Also ja, alle meinten
aber,
nur...
Andrea hat alles getan, damit sie sehr schnell bei den Uncoolen ist, muss man sagen.
Stimmt. Es war aber auch so, sie tat mir halt auch so ein bisschen leid, dass sie so das einzige ältere Paar da in der Runde sind und dann halt auch gleich mit so einem Übermutti-Auftritt da reinkommt und das Erste, was sie quasi sagt, ist, habt ihr gar keine Jacken dabei, während die Mädels da draußen frieren und dann irgendwelche dass sie beschlossen hat, wir müssen jetzt alle ein Spiel spielen, um die Namen kennenzulernen. Jeder nennt seinen Vornamen und ein Tier, das mit dem gleichen Buchstaben anfängt.
Ich bin Dennis das Dromedar.
Ja, ja. Vanessa der und Vogel.
Genau, das ist auch ein gutes Tier, vor allem der Vogel. Also die schönen O-Töne kamen dann von wegen, also Scheiß mache ich hier, ich werde hier kein Spiel spielen und ihr Spiel alleine spielen und so weiter. Und dann natürlich auch hier wieder gelernt, wie du schon sagst, jemand erlaubt sich einen kleinsten Fehler, fällt irgendwie blöd auf, sofort kommt der O-Ton, ja, also wir haben ja dann eine Nominierung und dann muss sie halt schauen, wie sie da zurecht, oder bist du sofort im Game drin, so.
Ja.
Das ist aber so geil, dass sofort in dieser Logik gedacht wird, von wegen, die Frau fragt danach nach einem Spiel, um da die Namen, natürlich muss man dazu sagen, ne, das war mehr als nur das Spiel, sondern die hat da auch schon sehr bestimmerisch aufgetreten und
schon.
Hat die anderen dazu zur Ruhe da ermahnt und so, da denkt man sich auch, ja, auch nicht das Schlaueste so, aber auch das, ja, könnte man auch mal einfach annehmen oder irgendwie dann mal liegen lassen, so. Ja, auf jeden Fall, die hat sich's auch schon recht schnell verscherzt.
Mhm.
Und ja, also mein Lieblingskandidat ist auf jeden Fall, also mein Lieblingspaar ist Sascha und Sandra, muss ich sagen.
Ah,
also.
das sind die Chockies, oder? Die nennen sich doch die Chockies, die immer jodeln.
Ja. Also so ein bisschen war ich zurückerinnert, also gar keine Connection, aber zu unserem Stecher von Deckendorf oder von wo er auch immer herstammte.
Ja, doch,
aus der ersten Staffel von Prominent getrennt.
Ja.
Weil das sind so Leute, die eigentlich nicht im Fernsehen so richtig vorkommen. Also eigentlich müssten sie oft davor kommen, weil sie sind halt unterhaltsam, aber man sieht so einen Typus nicht so oft. Und sie sollen halt so ein bisschen in diese Richtung Mallorca-Stars gehen, so habe ich das Gefühl. So wären sie im Sommerhaus der Stars, wären das so Mallorca-People irgendwie. Sind sie ja auch, ne? Da haben sie sich kennengelernt.
Gestimmt. So ein bisschen überdreht. Immer irgendwie die Mallorca-People im Sommerhaus sind ja irgendwie immer ständig am Singen oder wollen alle zum Singen animieren. Das kann ich mir bei denen halt irgendwie auch super gut vorstellen, dass sie irgendwann
also gleich
anfangen.
Im Vorstellungsclip, ne?
Ja.
Saßen sie auf Frühstückstisch und es hieß Finger im Po, Mexiko.
Ja.
Finger im Po. Wie so im Wahn. Also,
ja. Und das sehe ich da auch.
Ich bin Riesenfan.
Ja, also die fand ich auch, das waren auch mein Lieblingspaar. Ich fand, die ging ein bisschen unter nachher in der ersten Folge. Nach dem starken Vorstellungsclip kamen sie da an, haben dann gleich, also sind jetzt noch nicht so wirklich, also ich meine, ich glaube, es ist klar, dass sie nicht zu der coolen Truppe gehören dürfen, gehören aber auch noch nicht zu der anderen Truppe so wirklich dazu. Hatten leider recht wenig Screentime, auch wenn sie so ankamen. Und ich dachte mir, geil, das ist perfekt, weil die anderen sind jetzt schon genervt. Die sind noch nicht mal durch die Tür durch und die anderen finden die schon nervig. Und das ist es eigentlich genau das, was will ich sehen.
Aber wunderbare Szenen auch. Also Ja, weil ich habe auch damit gerechnet, dass die witziger sein werden beim Spiel. Aber beim Spiel waren die komplett unsichtbar. Mhm. Und seitdem sind sie eigentlich komplett untergetaucht. Aber davor gab es noch schöne Sachen, wie zum Beispiel erstes Wachwerden. Und er geht sofort im Morgenkraut noch raus und macht da irgendwie seine Klimmzüge da hinten an der Stange irgendwo. Und macht bei jedem Klimmzug so einen Jodler. Ja. So. Also ich war völlig verliebt. Ich war schockverliebt in die. Also da hoffe ich, dass wir viel mehr noch von denen sehen. Dass sie nicht so schnell rausfliegen.
Ja, weil das hoffe ich auch.
So kuriose Menschen einfach. Also, weil er wirklich, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er hat so einen Schnauzer und sieht so ein bisschen aus wie aus den 80ern. Wie Jürgen Hingsen, ehrlicherweise, aus den 80ern.
Stimmt. Die Ähnlichkeit ist da.
Und ist aber so völlig auf aufgedreht, um es mal so zu sagen. Und also verhält sich nicht so, wie ich es kenne, so aus so Shows.
Nee, also ich finde, ich habe von zwei Dingen diese Woche einen Ohrwurm. A ist die Lache von dem pinken Model bei Germany's Next Topmodel. Und das andere ist sein Jodeln, dass er da immer
Ach, das
von
haben
sich
wir auch noch. GNTM haben wir auch noch, ne? Ja, theoretisch.
Stimmt, ja. Aber das sind die zwei Dinge, die mir nicht mehr aus dem Ohr gehen. Diese Woche. Ich hoffe, da kommen noch viel mehr von diesen Otto Walkes-mäßigen Geräuschen aus Sascha.
Ja, stimmt, da ist es, da kann man es ein bisschen vergleichen, für alle, die es nicht gesehen haben.
Ja, weil es ist halt so schwierig, dieses Geräusch zu beschreiben. Es ist Jodeln, aber es ist auch irgendwie dieses Holla-di-ho, was Otto immer macht.
Ja.
Für alle Kenner.
Zu vielen anderen Paaren habe ich mir nicht so viel aufgeschrieben. Also zu Vicky und Sebastian habe ich mir nur aufgeschrieben, er wirkt wie ein Arsch. Und und es ist, glaube ich, es ist das Paar, wo in der Fahrt, also in der, es ist ja keine Limousine diesmal, es gibt so subtile Änderungen, dass es keine Stars sind. Ne?
Wie, stimmt, ja,
das
genau.
Das ist halt jetzt so ein urhässliches Taxi, womit sie jetzt da anfahren. Und dann wird in diesem Taxi absurd auf die Augen von diesem Typen, von Sebastian, hingezoomt, weil damit wohl gesagt werden sollte, dass er manchmal wirklich einen sehr eindrücklichen Blick hat mit seinen großen Augen.
Er hat schon ein bisschen crazy eyes, muss man sagen. Also gerade vielleicht liegt es auch daran, dass ständig irgendwie riesig draufgezoomt wird. Aber es fällt auf.
Ja, wahrscheinlich auch. Ja, dann gab es noch Marki und Michelle, also Marki oder auch Mladen, aber Mladen hört er selber nicht so gerne, sondern nennt sich Marki. Und da habe ich mir nur beim Vorstellungsclip zumindest aufgeschrieben, mein Gott, ist das asynchron, Alter. Die Szene gab es. Und das ist ein Bison, als sie da an den Kühen vorbeigehen. Und sie sind ja dann in der coolen Gruppe, ne, die beiden.
Ja, genau. Die sind auch eigentlich ganz, was heißt interessant, weil er halt so, er redet halt so ein bisschen so, ich will nicht sagen, ja, und klingt halt beim Reden so ein bisschen dumm. Also ich will ihm nichts unterstellen, es klingt nur einmal ein bisschen so und sie wirkt halt so voll die süße, ruhige Maus irgendwie und er ist irgendwie so ständig am, um mal das Dschungelcamp von damals zu zitieren, immer am Senden. Er ist ständig am Senden und sie sendet halt nichts, sie empfängt nur.
Und dann auch noch sehr auffällig waren Marc und Lucia. Ne? Auf jeden Fall. Also Marc ist auch, also den würde ich auch im Dunkeln erkennen, glaube ich. weil, also da wurde auch schon sehr viel gemacht im Gesicht, also vor allem im Gesicht.
Es ist 5 vor Harald Glöckler, so ein bisschen bei ihm im Gesicht.
Oder wie die Leute im Big Brother Container gesagt haben, als Matthias Mangiapane eingezogen ist, der Glöckner.
Ja,
der Glöckner.
Stimmt.
Ja, also so ein bisschen in die Richtung geht's. Und er ist mit seiner etwas jüngeren Partnerin zusammen, Lucia, die ein Hundeleinenunternehmen hat, also Unternehmerin ist. Und er ist ja Immobilien-Heini. Und die beiden, muss man sagen, machen einen unsympathischen Eindruck, als sie einziehen, ne, mit ihren ganzen Unternehmen und so und seinem Finance Bro Gehabe.
Ja, ja,
aber
pendeln
dann muss man
zwischen
sagen,
Wuppertal und Dubai und
ja, genau.
allein dieser Satz, der hat sich bei mir auch eingebrannt. Ich verkaufe leidenschaftlich selbstdesignte Hundeleien oder so. Das ist gut. Ja. Ja, aber ich fand auch, die haben mich positiv überrascht im Verlaufe der Folge, muss ich sagen.
Ja, im Spiel auch, ne? Also im Spiel waren sie mit am besten eigentlich und am sympathischsten.
Ja.
Finde ich zumindest. Also ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die so ein bisschen die Unsung Heroes werden der Staffel.
Ja,
mal
also
schauen.
Weil
Marc wirkt eigentlich ganz nett.
Ja, ich habe bei TikTok wieder diesen Ausschnitt gehabt, da war er mal bei First Dates vor
ja,
6
das
Jahren.
Ich auch
ja, und der
das
war so ein bisschen, der war so ein bisschen unangenehm, wo er irgendwie am Ende nach dem Korb irgendwie aufstehen, sofort aus dem Gespräch rennt und dann leider die Tür nicht findet. Das war ein bisschen unangenehm. Und natürlich muss man halt auch sagen, wenn man irgendwie die Story hört, er war mal ihr Nachhilfelehrer und sie dann noch so sagt, manchmal sieht sie ihn eben noch ihren Nachhilfelehrer. Da bekomme ich so ein bisschen so einen Ick. Aber und vor allen Dingen kommt halt noch dazu, dass man sich immer fragt, ich weiß nicht, also angeblich ist er 36. Ich weiß nicht, wie alt er wirklich unter seinem Gesicht ist. Es ist, ist er 36, vielleicht doch ein paar Jahre älter. Das gibt einem komisches Bauchgefühl, aber eigentlich wirkt er so eigentlich echt ganz korrekt jetzt im Sommerhaus,
ja.
So als Typ.
Es ist halt Matthias Mangiapane-Style, ne? Von den OPs her, dass man einfach nicht ihm sein Alter mehr ansieht und überhaupt nicht sagen könnte, wie alt er ist, weil die Tatsache, dass er so operiert ist, würde dafür sprechen, dass er viel älter ist, aber man kann halt auch schon mit 32 anfangen, sich komplett zuzutätowieren. Kann man auch, aber zu operieren. Und dann siehst du automatisch älter aus. Nicht unbedingt, weil du alt aussiehst, sondern weil es so wirkt wie eine Aktion, die jemand Älteres machen würde.
Ja.
So. Und das war bei Matthias Mangiapane meiner Meinung nach jahrelang so der Fall, dass man gedacht hat, ja, aber du kannst doch jetzt nicht so jung sein noch.
Nee,
wie
stimmt.
Warum siehst du dann so aus? Naja. Ja, ich glaube, ansonsten haben wir nur noch, nee, also zumindest habe ich mir keine, doch, Lisa und Marcel natürlich, ne, die ersten.
Ja.
Ja.
Die wirken relativ, relativ normal irgendwie.
Ja.
Da kann ich jetzt bisher, also ich glaube, das war doch bei denen die Story, dass er nicht wollte, dass sie ohne ihn ins Fernsehen geht und deswegen haben sie gesagt, sie gehen ins Sommerhaus, wo ich mir auch denke, okay. Aber wirken jetzt erstmal normal und nicht sonderlich auffällig.
Ja, klassisch auch ein bisschen natürlich Influencer-Ambitionen, aber das, wer hat es nicht, ne? In diesem Cast. Und hier war am Anfang so dieses, ich bin Lisa und ich bin Zugbegleiterin und dann ich bin Marcel und ich bin Flugbegleiter.
Ja.
Du bist doch gar nicht Flugbegleiter. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, was er denn wirklich jetzt ist. Aber,
er ist Flugsicherheits, irgendwas mit Flug, er macht schon was mit Fliegen irgendwo am Flughafen.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber nicht Flugbegleiter.
Okay. Naja, Spiel war Stehvermögen, das, was wir auch schon kennen, die Wippe, die Todeswippe. Da war Hendrik und Sophie waren so ein bisschen spannend, weil die beiden natürlich schon ungleich sind, was so das Gewicht angeht. Und das hat auch das Sommerhaus dankend angenommen, immer mal wieder.
Ja.
Dann gab es Sebastian, der einfach aufgegeben hat, also der Mann mit den großen Augen, der einfach gesagt hat, nee, also ich kann es einfach nicht, wir gehen jetzt hier. Also ich weiß auch nicht, was du jetzt hier noch willst, aber wir gehen jetzt. So, einfach gegangen ist. Und ja, dann Vanessa und Richard haben sich gesaved, was natürlich perfekt war für die Show.
Mhm.
Und danach Stimmungsbarometer, wie gesagt, dass Hendrik und Sophie die meisten Stimmen bekommen und also weil sie einfach die 4 Stimmen von Team Cool bekommen haben, während Team Uncool sich dann natürlich auf Marki und Michelle einigen musste. So. Und dann, ausgelöst von dieser Stimmungsbarometer-Entscheidung, Hendrik und Sophie am Ausrasten im Prinzip und schon am Boden zerbrochen, weil die beiden am dringendsten in dieses Sommerhaus wollten und jetzt schon der Traum schon wieder sehr schnell zerplatzen könnte. Ich bin gespannt, ob es Nachzügler gibt übrigens.
Ja, stimmt, ich auch. Also ich fände noch so ein älteres Pärchen eigentlich ganz cool, weil im Moment sind sonst Andrea und Manfred da so ein bisschen auf verlorenen Posten. Und das fände ich irgendwie ganz schön, um mal zu gucken, was das mit der Gruppendynamik macht.
Ja, also ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Ich habe Spaß. Man muss sagen, es ist nicht auf dem Level, vor allem geskriptet im Off-Text. Deswegen habe ich hier auf den klassischen Best-of-Off-Text habe ich jetzt verzichtet, weil da kommt deutlich weniger. Das merkt man schon sehr deutlich, ne?
Ja,
Dass da nicht die große Mühe reinfließt.
das stimmt.
Da wird auch manchmal gereimt, aber eben nicht in dem Ausmaß wie im Sommerhaus der Stars. Jawohl, okay, dann ist das Sommerhaus der Normalos und jetzt gehen wir noch rüber zu einem ehrlicherweise ziemlich ähnlichen Format auf dem Papier, nur ohne Paare. Da ziehen auch Normalos ein mit InfluencerInnen-Ambitionen und zwar, wir gehen zu Big Brother Normalo, gestartet am Montagabend mit dem, mit der ein, oder? Nee, am
Doch,
Dienstagabend,
nee,
glaube ich.
Montagabend. Montagabend zu,
Montagabend bei
ja.
Sat.1. Oder nee, doch, bei Sat.1 lief die Einzugsshow. Die Tageszusammenfassung laufen linear bei Six am Vorabend, glaube ich. Und eben dann bei Joy natürlich. Ich habe mir, also ich bin eingeschlafen beim Einzug. Also ich erinnere mich noch dunkel an vier Moderatoren auf der Couch, aufgeregt, wie immer. Und so ein paar Bilder vom Einzug. Ich habe mir den Einzug dann auch nicht nochmal angeschaut, weil da passiert ja auch wirklich überhaupt gar nichts. Das ist ja wirklich eine der langweiligsten Shows Deutschlands. Und habe mir dann noch zwei Tageszusammenfassungen angeschaut. Also ich wollte mir nur eine anschauen, weil ich jetzt, Spoiler, nicht allzu begeistert war von Folge 1. Aber dann wurde mir angeteasert, dass in der nächsten Folge Matthias Mangiapane einzieht. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, die bringen den Menowin und Jade Move und Serkan Move jetzt schon in Folge 2. Da bin ich doch mal dabei und schaue mir das nochmal an, weil das könnte vielleicht nochmal im Dezember nochmal wichtig werden für Natalie und mich.
Stimmt. Ja, also es war, ich habe den Einzug gesehen, nicht ganz komplett. Ich wollte es halt auch sehen, weil Elena Gruschka ist ja eine der Moderatorinnen und von der bin ich ja großer Fan. Und wilde Kombination, irgendwie so drei Big Brother Urgesteine und Elena noch dazu. Aber
Wie findest du denn, hat sie es gemacht? Weil, ja.
ich meine, es gab nicht so viel Stoff, was man, mit dem man da irgendwie
Ja.
was machen konnte in der ersten Folge. Ich wollte nur sagen, ich fand es super verwirrend. Direkt vorher lief ja diese Promis unter Palmen, Late Night oder wie sie das nennen, was ja auch von Jochen und Melissa moderiert wurde. Und dann haben sie in der Werbung aber immer schon wieder ins Big Brother Studio geschaltet. Das war super verwirrend. Da kam ich nicht hinterher. Also es war, ich freue mich, Elena zu sehen. Ich fand, man hat ihr nicht so wahnsinnig viel zu tun gegeben in der ersten Folge, weil im Prinzip saßen sie nur da und haben ab und zu mal was gesagt zu den Personen, die da gerade einziehen. Da
Ja.
konnte ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, was du schon gesagt hast. Die erste Folge ist leider mal super langweilig. Das ist eigentlich nur gut, um einmal kennenzulernen, wer jetzt so mit da einzieht in den Container. Der auch
Sie
wieder
ist
super.
langweilig für alle außer Jochen Bendel,
Ja.
weil der kann aus jedem Einzug dann doch noch irgendwas rausziehen, von wegen. Aber ich bin mir schon ganz sicher, wie das enden wird mit ihr, weil die wird auf jeden Fall mit dem und die ganze Zeit
Ja,
so hin und her.
stimmt. Ja, ich weiß, das ist halt so, das ist, ich meine, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Es wurde dieses Jahr ja auch vermarktet, als wir suchen die Reality Stars von morgen Staffel und
Ja.
lassen Reality Stars auch dazu einziehen. Und dementsprechend ist es dann halt auch eben halt wie so eine klassische Reality-Sendung halt auch drauf gepolt, dass Jochen Bendel ganz aufgeregt darauf wartet, wer denn jetzt mit wem und allerlei Dinge. Kann man machen, aber ich fand es dann halt eher, als sie reinkam und sich die Hälfte irgendwie schon von TikTok kannte, war ich so ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen.
Also ich muss das wirklich deutlich sagen. Also für mich ist es eine absolute Verarsche für alle Big Brother Fans diese Staffel.
Ja.
Also wirklich, also ich finde, Big Brother hat eine der treuesten Fanbases und die haben schon so viele, also ich zähle mich nicht zu den Hardcore Big Brother Fans dazu, weil da gibt es Leute, die wirklich sehr dieses Format lieben und da dafür brennen und wirklich jeden Tag schauen über den 24-Stunden-Livestream sich freuen und so weiter. Und für diese Leute ist diese Staffel ein absoluter Schlag ins Gesicht, finde ich. Weil das widerspricht allem, was Big Brother ausmacht, aus meiner Sicht.
Ja, Big Brother
Also.
steht ja eigentlich dafür, wir gucken jetzt über 3 Monate hinweg normalen Leuten zu, wie sie da irgendwie sitzen und normale Gespräche führen und
man, die sich nicht kennen.
Die sich nicht kennen und ja. Die dann vor allen Dingen auch eine große Bandbreite abbilden. Was man dann ja irgendwie sehen will, ist, dass dann da irgendwie ein 60-Jähriger irgendwie mit einer 20-Jährigen zusammen irgendeine Aufgabe lösen muss oder so und dass die ja. sich dann irgendwie überraschend gut verstehen und sowas halt so über Generationen hinweg und ganz verschiedene Typen und das ist halt alles, also die sind halt alles so, also angeknipste Influencer, Sängerinnen waren schon mal in Reality-Shows und also die einzigen Leute, wo ich gedacht habe, die mich so ein bisschen gecatcht haben, war jetzt Ulrike, die Friseurin aus Dortmund, die so die einzige war, die reinkam, wo ich dachte, das ist für mich so eine klassische Big Brother-Kandidatin irgendwie. Dann weiß ich nicht, und dann ist ja doch dieser, sogar dieser eine Typ, der aussieht wie so wirklich der absolute Normalo, ist irgendwie Truckfahrer. TikToker oder sowas.
Ja.
sogar der hat irgendwie Social Media in Ambitionen. Das ist schon alles. Und dann ist irgendwie noch Mika dabei, irgendein guter Kumpel von Mike Heiter, ist jetzt aber schon rausgeflogen, also hat nichts gebracht, dass Mike Heiter Werbung gemacht hat und kennen sich alle und ja, nee, das ist halt, das ist ein ganz komisches Konzept.
Also für mich ist es wirklich eine absolute Frechheit. Mhm. Also es ist 50 Tage lang, ne? Es sind nur beschissene Kandidaten dabei. Die haben sich nicht mal die Mühe gegeben, dieses Haus irgendwie umzugestalten.
Ja, es ist noch hässlicher geworden.
Es ist noch hässlicher geworden. Es macht keinen Spaß zuzuschauen. Die Moderation ist eine Katastrophe. Es ist wirklich, es ist eine absolute Frechheit, diese Sendung. Das muss man wirklich mal klar so sagen. Es kann nicht deren Ernst sein, dass ein Jahr lang wirklich, also man kann ja nicht, man kann ja nicht sagen, dass diese letzte Staffel ein Riesenerfolg war, aber Join sagt ja immer wieder, das war für uns dann doch irgendwie, hat uns gefallen, also hat irgendwie zahlenmäßig irgendwie ganz gut funktioniert. Sonst hätte man es ja jetzt auch nicht vielleicht nochmal, also nochmal wirklich gemacht. Klar hat man es eingekürzt und so, aber trotzdem, das kostet dann trotzdem was. Da arbeiten ja schon viele Menschen auch außen rum daran, diesen Livestream bereitzustellen und den zu pflegen und so, alles zu sichten und so. Das ist ja schon, da arbeiten viele Leute dran. Mhm. Hättest du dir sparen können, wenn du es nicht so ein bisschen so machst wie letztes Jahr. Also, und letztes Jahr war ja schon alles andere als gut, aber jetzt in diese, also wie kann man denn auf die Idee kommen? Nachdem die einzigen Leute, die das noch schauen, ja die Hardcore Big Brother Fans sein müssen, dann denen so eine Staffel von Latz zu knallen, die müssen ihre Zuschauer doch hassen. Das ist doch, es gibt doch keine andere Erklärung.
Ich finde halt auch die Idee, das als großes, als 50-tägiges Influencer-Casting aufzuziehen, finde ich halt super weird. Also ich habe gedacht, wie gesagt, ich habe den Einzug gesehen, weil ich gedacht habe, ich guck mal rein, ich mag Elena und ich habe aber seitdem nie wieder das Bedürfnis gehabt, da reinzuschauen und habe nur so am Rande mal irgendwie was mitbekommen. Und also ich weiß nicht, es sollen ja relativ schnell jetzt auch Nachzügler kommen, ob da irgendwie noch Kandidaten dabei sind, die das Ganze retten können. Aber mit dem jetzigen Kandidatinnenfeld und auch die Menschen, die da offensichtlich in Sat.1 in Aussicht hat, da mit einzuziehen, ich weiß nicht. Also das gibt mir halt gar nichts.
Nee, und es gibt auch Matthias Mangiapane gar nichts. Nee. Der weiß ja auch nicht, wo er da genau reingelaufen ist. Also der macht natürlich alles mit und hat da natürlich aber auch gar keinen, mit dem er da irgendwie so ein Spielpartner für den ist. Und das hat er ja, das braucht er ja eigentlich auch immer. Mhm. Das funktioniert alles überhaupt nicht. Und ja, also wie gesagt, für mich ist es eine wirkliche Frechheit, was die sich da ausgedacht haben. Es wirkt wie wirklich der letzte Rest der Liste, die man auch die man noch hatte von der Wildcard für die Promi Big Brother Version. So, also die hat man sich nicht getraut, damals als Wildcard mitzunehmen, weil das vielleicht doch eine Spur zu unbekannt wäre. Aber dass da also wirklich irgendwelche Nischen-TikToker da drin sitzen und dann sollen die das, also dann nimm doch wenigstens normale oder nimm doch irgendwie Leute, die man auch kennt oder so, aber das sind ja wirklich, also es ist, also für mich, es ist so schlecht, also es hat wirklich diese Schallmauer durchbrochen von schlecht sein, dass ich jetzt wieder geneigt bin zu sagen, vielleicht schaue ich es doch ein bisschen weiter, weil Ich will wissen, was sie noch so für himmelschreiend blöde Ideen haben. Jeden Tag
vor allem, aufs Neue. Vor allem, man weiß ja, die können das Format dadurch, dass es ja einfach täglich läuft und live ist, können die das ja eigentlich auch ganz gut beeinflussen. Und ich frage mich, man hat das ja schon in der Vergangenheit manchmal gemerkt bei manchen Big Brother oder auch Promi Big Brother Staffeln, dass da manchmal so im Nachhinein noch probiert wurden, so ein paar Kniffe anzuwenden, dass es irgendwie was gedreht wird, was den ZuschauerInnen so gar nicht gefällt. Und ich bin gespannt, ob die da noch irgendwie so ein Ass an Ärmel haben, um das nochmal wieder interessant zu machen.
Das haben wir schon so oft gehofft. Nicht nur bei Big Brother, sondern auch bei Promi Big Brother, dass da noch irgendwas kommt. Das kann doch nicht sein, dass das euer Plan ist, aber dann kam nichts. Naja,
stimmt.
So viel zu Big Brother Normalo. Vielleicht schauen wir nochmal irgendwie dann nochmal rein nach 25 Tagen, aka nach fast zwei, drei Wochen oder so. Das ist dann noch die Hälfte der Staffel. Naja, gut, dann gehen wir zum ESC noch. Da sind wir, also wir nehmen am Donnerstagabend auf, heißt, wir sind vor dem Finale, ist es dann, ja? Das ist das Finale, das ist das absolute Finale.
Genau.
War jetzt eine lange Reise, bis wir zum Finale gekommen sind. Aber ich finde, das Konzept ergibt jetzt gerade, finde ich, schon Sinn, weil man hat jetzt letzte Woche eben zum ersten Mal die ESC-Songs gehört. Und ich finde, jetzt ist fast die wichtigste Phase. Also, weil die wichtigste Phase ist doch, wie kommt dieses ESC-Lied an? Schafft es irgendeins davon, jetzt schon so eine Art Hype auszulösen oder irgendwie so eine Art Momentum zu bekommen? Weil ich finde, das ist viel wichtiger, als was auch immer die Performance jetzt in dieser Show im Finale ist, sondern wie kommen die MusikerInnen bei den Leuten an? Und da habe ich das Gefühl, gibt es schon erste Ergebnisse, wie die Leute ankommen. Und aber wie hast du bisher so die Suche nach unserem Beitrag wahrgenommen und für wen bist du?
Also in der ersten Folge war ich noch nicht so ganz überzeugt, weil das hattet ihr ja hier auch schon besprochen, weil ich das Konzept halt weird fand, dass man entweder einen Cover oder einen eigenen Song spielen konnte. Und die Cover haben ja nun manchmal einfach komplett auch fehlgeleitet in eine Richtung, für die KünstlerInnen gar nicht stehen. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich fand halt auch, also ich fand es gut, dass das KünstlerInnenfeld so vielseitig war. Ich war dann jetzt bei den ESC-Songs ein bisschen enttäuscht, dass von 14 waren das, glaube ich, letzten Samstag, von 14 Beiträgen irgendwie 7 absolut generische, austauschbare Popballaden waren. Wo ich mir denke, naja, hätte ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt. Man hat nur 3 Minuten, das wäre schön, wenn in drei Minuten irgendwie was passiert. Aber das Konzept mit der Jury ging für mich insofern auf, dass ich das sehr gut fand, dass Stefan Raab sehr offensichtlich taktisch entschieden hat in der letzten Folge. Da wurden aus 14 Kandidatinnen ja nochmal 9. Und dass er da schon einige Songs aussortiert hat, die wahrscheinlich viele Stimmen bekommen hätten, aber nicht funktioniert hätten beim ESC. Und insofern war das gut. Er ist ja jetzt, also Stefan Raab hält ja jetzt auch nicht so da hinterm Berg, was sein Favorit ist. Und dem schließe ich mich an. Also ich wäre natürlich auch dafür, dass Baller von Abo und Tinna nach Basel fährt für uns. Und das ist auch mein Eindruck. Also ich kann kaum, vielleicht liegt es auch an meiner Timeline, aber ich kann kaum durch TikTok oder Instagram oder so scrollen, ohne irgendeinen Beitrag mit dem Song angezeigt zu bekommen. Und ich glaube, die einzigen, die da noch einigermaßen rankommen, auch ein bisschen mit Social Media Präsenz, sind halt Feuerschwanz. Was jetzt nicht mein Favorite Pick wäre für den ESC, ehrlicherweise.
Also ich habe auch ein bisschen Cosby noch gesehen. Leise hatte ich, glaube ich, auch ein, zwei Mal. Also, aber an sich ist also das Social Media Votum ist, glaube ich, ziemlich eindeutig für Abo und Tinna. Und da nochmal Props an unsere Nostra Jule,
die Glaskugel
einmal geschaut hat.
Sie wusste
wirklich,
es.
Also, ja. Und da habe ich die noch überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, weil ich den ersten Auftritt halt wirklich so vernachlässigbar fand oder halt nicht so auffällig fand, einfach in der ersten Show. Aber genau, da hat sie wirklich guten Riecher gehabt auf jeden Fall. Und ich würde ja sagen, Raab ist halt auch Fan, das merkt man ja auch von Moschina. Ne?
Das stimmt, ich vergesse immer, dass er da. Ja, der hat halt leider, der ist halt, der fällt optisch halt schon auf, der ist ein Type, Das hätte ich auch grundsätzlich nichts dagegen, wenn man den zum ESC schickt, aber halt nicht mit dem Song, den ich komplett wieder vergessen habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wie
Ja.
der klang. Ich habe dann irgendwann, das fand ich aber auch ganz spannend gemacht, dass sie ja irgendwie bei der Show so einen Block hatten mit, ich glaube, mit fast allen langsamen Songs direkt hintereinander, sodass man den direkten Vergleich hatte und dann geguckt hat, wo hat man mal genauer hingehört und wo nicht. Und bei ihm habe ich leider nicht genauer hingehört.
Ja, Nothing Can Stop Love heißt sein Song, ne, muss man sagen. Ja, finde auch, dass der wirkt halt so wie für den ESC quasi aus dem Ei gepellt. Also quasi wie so ein KI-generierter ESC-Teilnehmer. Perfekt dafür. Aber ich finde, es gibt zwei Acts, die auf irgendeine Weise einen Nerv treffen könnten. Und da ist eher einer von beiden, muss ich schon sagen, weil als Type, wenn man den gescheit inszeniert, wochenlang, ne, dieses typische, der ist ultra sympathisch hinter den Kulissen und alle Länder mögen den voll gerne und so. Und dann baut sich da so ein langsamer Hype auf, dann klettert der bei den Buchmachern und dann verbreitet sich das immer weiter, dass der vielleicht auch ganz gut singt oder so. Das kann ich mir schon irgendwo vorstellen, die Storyline, und die anderen sind halt Abo und Tinner, finde ich. Also, aber alle anderen, finde ich, haben gar nicht so vom Gesamtpaket einfach gar nicht, also wirklich nicht das Potenzial dafür, dass sie da ankommen können. Also Feuerschwanz, also ich check schon, das ist auch ein guter Song, finde ich,
Der
dafür, dass es, also
ist
dafür,
catchy,
dass
also das
dieser Act,
stimmt,
genau, ist auf jeden Fall catchy, und ich finde, die haben das Maximum rausgeholt aus Feuerschwanz und aus dieser Art von Musik. Ich kann mir da auch durchaus vorstellen, dass es so für Platz 11 bis 15 oder so reichen würde. Und das würde man ja fast nehmen, aber in diesem Jahr finde ich, also für so einen ARD-Vorentscheid würde ich sofort sagen, wenn die dabei wären, würde ich sofort sagen, ja, nimm die. Aber jetzt, wenn Raab das gerade mal macht, dann würde ich sagen, nee, das wäre irgendwie zu schade, weil so jemanden kann man jedes Jahr schicken. Ne? Du könntest jedes Jahr so eine Band schicken mit irgendeinem kultigen Song, aber jetzt hat man mal die Chance, dass sich Raab da wirklich hinsetzt mit zwei echten KünstlerInnen, die echt Potenzial haben, die gerade wirklich Momentum haben und ja, am Ende für mich die aussichtsreichsten Kandidaten sind. Und deswegen bin ich auch für
Also man muss
Abo
halt auch
Tinder, ja.
sagen, die Story ist halt auch gut, dass die ja eigentlich einen anderen Song wählen wollten als ESC-Song und dass Raab dann aber gesagt hat, nee, ich habe den hier irgendwie, ich glaube, er hat ja selber gesagt, er ist da über einen TikTok gestolpert von denen und meinte, nee, den müsst ihr nehmen und dass er den Song quasi irgendwie auch ausgesucht hat. Und ich finde, das würde gut in diese Chefsache ESC-Storyline einfach reinpassen. Wenn es dann nachher heißt, eher, kann man dann halt auch nachher gut erzählen, irgendwie so bei ESC-Interviews. Wir hatten eigentlich erst eine andere Idee, aber dann Stefan Raab hier, ESC-Legende, hat uns da beraten. Das kann man halt gut machen. Und es ist halt ja auch jetzt so, es haben sich ja super viele Leute aufgeregt, dass im Finale die Jury ja noch eine Entscheidung treffen darf. Also die dürfen ja von neun Kandidatinnen auf fünf reduzieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Move, dass sie das nochmal
Ja,
machen können.
ja. Ich glaube auch, da hat Raab nochmal ein Wörtchen mit der ARD oder so geredet, von wegen, wir müssen irgendwie schauen, damit wir wirklich kein Risiko eingehen, was irgendwelche krassen Fanbases angeht, weil er halt weiß, also Abo, also ich glaube, also Liza ist ja auch noch in der Verlosung, da, ne, muss man auch sagen. Selma ist großer Liza-Fan zum Beispiel. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen vom Typ her und von der Geschichte her, ne, irgendwie erster Auftritt da gehabt, überhaupt vor Publikum und jetzt direkt zum ESC. Ich finde den Song aber dafür, also der ist besser als der von Moschino, aber ich finde den Song trotzdem nicht gut, ehrlich
Ja, also
gesagt.
es ist, ich hab irgendwie, ich bin neulich auch schon wieder bei TikTok, weil ich bin jetzt offensichtlich in der ESC-Bubble bei TikTok gelandet, auf so ein Video gestoßen vom letzten Jahr Herbst. Das war noch bevor offiziell angekündigt wurde, dass Stefan Raab die ESC-Auswahl übernimmt, wo es hieß, ja, wir glauben, Liza wird für Deutschland beim ESC antreten, weil der NDR und also Eurovision die offizielle Seite und sie folgen sich gegenseitig. Sie wurde vom NDR in irgendein Songwriting-Camp in Schweden gesteckt. Keine Ahnung, ob das alles so stimmt, aber Liza wäre halt so eine Kandidatin, die, glaube ich, wäre das jetzt eine reine NDR-Geschichte und die hätten eine auswählen müssen, hätten die safe Liza genommen. Hätte ich jetzt vermutet. Und der Song hat halt, die Message ist ja auch ganz cool. Auch wenn ich diese ganze Story mit, ich habe immer in meinem Zimmer gesungen und dann hat meine Schwester mich heimlich gefilmt und dann ist es bei TikTok viral gegangen.
Ja.
Glaube
Ja.
ich, Ich hau mich jetzt nicht so, aber der unrealistische Teil ist, dass sie sich danach angeblich tagelang nicht mehr getraut hat, TikTok zu öffnen. Bestimmt nicht. Aber ja, es ist ansonsten kann ich mir vorstellen, ich glaube, das wird halt auch, wenn man jetzt sagen würde, man hat jetzt alle neuen Kandidatinnen da stehen und macht nur ein Voting, dann wären, glaube ich, Liza, Abo und Tina, Feuerschwanz und Cosby weit vorne. Und ich glaube, die anderen, die sie da mitgenommen haben, die sind halt mehr oder minder Kanonenfutter. Also dass sie halt, weil man weiß ja, from Fall to Spring sind beim Halbfinale jetzt ausgeschieden. Die hätten halt auch eine riesen Fanbase gehabt. Und durch diese Story mit, die sind einmal, haben die Wildcard gegen Ike Hüftgold verloren, wären die wahrscheinlich auch weit nach vorne gevotet worden. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass Stefan Raab da auf Nummer sicher gegangen ist und sich gesagt hat, so, ich nehme jetzt noch ein paar Acts mit, bei denen ich weiß, niemand wird für Benjamin Bratz anrufen, auch wenn ich ihn mag. Und ich finde ihn eigentlich auch cool, so als Gesamtpaket und Type und den Song und alles. Aber kein ESC-Siegersong, würde ich jetzt mal behaupten. Und auch eine Julika wird, den Song erinnere ich mich auch überhaupt nicht mehr, wird da eher untergehen. Aber ich glaube, das sind genau die Leute, die dann halt mitgenommen wurden, um sie im Zweifelsfall gegen Stefan Raabs Favoriten antreten zu lassen, um dann auch das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Ja, also ich glaube auch, dass Raab sich, wenn er ehrlich ist, ziemlich sicher ist. Er hat es ja auch im Interviews immer wieder so zitiert, diesen Ballalalala-Song und so, der ist schon großer Fan davon, wie catchy das ist und immer wieder auch dieses Argument mit der Zielgruppe und das ist halt das Gute, dass er da so dran denkt und dass er, wie gesagt, so taktisch auch entscheidet und ich kann es mir auch nicht, also gerade nicht so richtig vorstellen, dass er da noch davon abrückt, also Außenseiterchancen aus meiner Sicht, ich glaube tatsächlich, dass Feuerschwanz keine Chance hat, also ich glaube nicht, dass er das zulässt.
Nee, also ich glaube, er fand den Song schon, ich glaube, er fand Feuerschwanz wirklich eigentlich gut. Also man hat ja bei anderen KandidatInnen gemerkt, die fand er eigentlich, was heißt nicht gut, nicht ESC geeignet. Und der Song ist halt auch, ist halt schon, also die Hook ist halt auch catchy.
Du kannst den nicht rausschmeißen.
Ja,
du hättest den damals nicht rausschmeißen können, nach dem Auftritt.
Nee, so. Aber du hast halt, wenn du halt so einen Schnelldurchlauf hörst, würdest du dich wahrscheinlich auch noch an Feuerschwanz mit Nightclub erinnern. Aber ich wäre halt, das Gute ist, die singen dann ja auch noch einen Coversong und deswegen ist dann, glaube ich, auch für Abo und Tina nochmal ein Plus, weil dann können sie einmal noch einen Song so in Skyfall-Manier zeigen, wo irgendwie Tina noch einmal zeigt, dass sie halt wirklich gut singen kann. Und dann eben den ESC-Song in der zweiten Runde, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber das ist auch, finde ich, das einzige Hindernis, ne? dass dieser Live-Auftritt von Balla wirklich nicht so gut war. Und da glaube ich, hat einiges in der Technik nicht so ganz gepasst, muss ich sagen, also von der Bühnentechnik. Da müssen die nachlegen, aber ich finde auch, dass, weil das natürlich auch ein Song ist, der schwer ist, also dieses Gemixte, was Balla hat, was der Song hat, den auf die Bühne zu bringen und das, klar, schafft sie schon ganz gut, aber ich finde, da muss noch mehr, es darf nicht so viel Fokus auf der Stimme liegen, sondern da muss drumherum viel mehr passieren auf der Bühne.
Ja, definitiv. Und also diese Selfie-Cam-Nummer war so ein bisschen, als hätte irgendwie jemand, es klang wie so eine Boomer-Vorstellung von TikTok, so ein bisschen so, gib dir mal so eine Selfie-Cam in die Hand, das mögen doch diese jungen Leute da alle, das hatte so einen ganz komischen Beigeschmack, aber ja, da können sie noch
aber
drauflegen.
Wenn ich mir so deren Videos selber anschaue und auch deren Albumcover und so, die sind ja ultra artsy, das sollen die doch bitte selber machen, also da sollen sie nicht so viel reingeredet bekommen hoffentlich, sondern also am liebsten so authentisch wie möglich und die sollen das bitte selber irgendwie auch Ideen einbringen, wie die da auf der Bühne stehen. Ehrlich gesagt, ein Argument gegen Feuerschwanz ist für mich auch, was soll Raab da machen? Also warum soll Raab, also, das ist eine Band von irgendwie 6, 7 Männern im besten Alter, was soll Raab da irgendwie denen noch sagen? Keine Ahnung.
Und eine Frau.
ja, aber der hat da gar keine Rolle, kann ich mir vorstellen. So. Nee. Und sowohl bei Liza, bei Moschina und auch bei Abo und Tinder, der kann die betreuen und der kann die, glaube ich, auch wirklich helfen mit seiner Erfahrung beim ESC.
Frau Hirschwanz haben halt auch schon seit Jahren ihre Fanbase und das ist dann halt, was sollen die Neues machen? Und ich habe aber auch halt, ich habe halt auch keinen Bock, dass schon wieder irgendwas auf der Bühne brennt. Das hatten wir jetzt in den letzten Jahren immer. Bei Feuerschwanz brennen die Gitarren, bei Isaac haben die Mülltonnen gebrannt, bei Lord of the Lost haben auch die Gitarren gebrannt. Also das, es ist jetzt mal Zeit für was ohne Feuer, finde ich. Auf der Bühne, zumindest auf der Bühne. Nicht, nicht das Feuer der Leidenschaft darf gerne weiter lodern.
Ja, klar. Alright, dann drücken wir, also der offizielle Fernsehen für alle Pick ist damit Arbor und Tünner natürlich, ja, würde ich sagen. Ja, jetzt nochmal ganz kurz Blitz-News. Wir haben Couple Challenge im März. Das geht los am 12. März schon, 2015. Die TeilnehmerInnen haben wir ja hier auch schon mal genannt, unter anderem mit Gigi und Onkel Luciano. Mhm. Sandra und Tommy sehen sich mal wieder, ne? Tommy mit Paulina und Sandra mit Tobi Wegener, natürlich. Julian F.M. Stöckel mit seinem Freund ist dabei. Natürlich endlich auch wieder Iris Klein, mal wieder in einem Format, endlich mal wieder dabei. Da habe ich noch Menderes und Rainer Gottwald.
Das Promi-Big Brother Kumpel-Duo.
Ja, legendär.
Ja.
Und ein paar habe ich vergessen, oder? Ja.
Ja, ach ja, die Lara Kruse.
Die Lara Kruse.
Und Roya?
Soraya.
Von der Heiratsmarkt. und Temptation Island-Verführerin war sie. Stimmt. Auch. Aber ich kenne sie natürlich von der Heiratsmarkt.
Ja, ich auch. Ja, genau. Das gibt es bald bei RTL 2 und bei RTL Plus natürlich. Dann gibt es auch bald wieder eine neue Staffel von The 50. Auch das ab März, ab 24. März gibt es dann 4 Folgen in einem Rutsch und dann 4 weitere Folgen im wöchentlichen Turnus, sodass am 14. April das Finale zur Verfügung steht. Ja, ich war mir jetzt hier 50 Namen vorzulesen, aber
bitte nicht.
Titelverteidiger Paco ist dabei und eine bunte Mischung an Leuten. Ich war ja nicht so ein Riesenfan, auch wenn ich sagen muss, dass sich schon dann zum Ende hin noch ein bisschen verbessert hat. Ich glaube schon, dass ich mal reinschauen werde. Also die ersten 4 Folgen, ob die wieder für mich dann nicht funktionieren am Anfang oder ob ich jetzt mit mehr Wissen, wo das Ganze hin will, dann im späteren Verlauf, ob ich dann nochmal mehr dranbleibe. Ja, dann haben wir noch die News, dass The Masked Singer in diesem Jahr eine längere Pause macht, was wir, glaube ich, verstehen können und auch gut finden.
Ja, kann man befürworten.
Glaube ich auch. Und dann gibt es noch eine News. Genau. Unsere Freunde von Animal Shine und ich glaube Rainer Lauchs Productions auch wieder machen eine Doku-Soap für die Bild-Zeitung über Mike und Layla und deren Weg zur Hochzeit.
Mhm.
Ja.
Hast du dir schon den Bild Wedding Pass gekauft, um die Live-Hochzeit verfolgen zu können? Nur 5 Euro, habe ich gehört.
Ja, billiger als, teurer als Pocher Club, aber wir müssen ja erstmal der Reihe nach. Ich muss erstmal in Cosimos Hochzeitsdoku reinschauen. Ich habe da noch gar nichts gesehen auch. Vielleicht ja nächste Woche. Das ist bin ich sicher, ob man das unbedingt gucken muss.
Mir fehlen auch die Worte. Warum nicht, wenn schon Endemol Schein produziert, warum lässt man das dann nicht bei irgendeinem Streaming-Dienst laufen? Warum die Bild?
Weil es keiner will.
Aber warum, ich verstehe, irgendwie, es ist irgendwie, Mike und Layla sind ein ganz, also jetzt nichts gegen die beiden persönlich, aber das ist so dieser Hype um das Paar ist so merkwürdig. Weil ich
mir die Follower anschaue von Mike, dann kann ich es mir wieder erklären, ne?
Ja, schon. Ich meine, du denkst ja auch, ich habe jetzt auch schon ein bisschen, Layla ist ja jetzt gerade bei Let's Dance leider erkrankt für diesen Freitag. Ja. Gute Besserung. Und da habe ich halt auch so ein bisschen Angst, dass das, also ob, ich meine, da hast du halt immer noch die Waschenden, die dazwischen grätschen können. Aber bei den beiden habe ich immer Angst, wenn es eine Show mit Zuschauervoting gibt, weil die Fans von denen halt so, so irre sind. Aber dann denke ich mir, sind die einfach nur irre am Voten oder sind das wirklich so viele, die sich dann wirklich auch alle diesen Bild Wedding Pass kaufen?
Ja, also das ist auf jeden Fall die Rechnung, die Bild macht natürlich.
Okay.
Deswegen, ich kann es mir schon vorstellen, dass die wirklich in so Votings einfach gut performen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so furchtbar junge Leute sind, die das mögen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch die Waschenden sind, die dieses Paar so gerne mag. Weil Mike ist schon jemand, den man jetzt, also klar wird der auch seine jungen Fans haben, aber ich glaube nicht so viele. Ich glaube, das sind schon vor allem so Muddis, die den irgendwie cute finden.
Ja, das kann gut sein. Das, also dann wahrscheinlich noch eher Mike, weil also Layla bekommt ja jetzt bei Let's Dance schon ziemlich viel Hate ab von den Waschenden, aber das ist ja häufig so, dass die bei den Männern durchaus gnädiger sind als bei den Frauen leider.
Ja.
Dass Layla vielleicht eher ein jüngeres Publikum anspricht, Mike eher die Waschenden und dass das dann eine ganz gute Mischung ist, bei der sich die Bild gedacht hat, da bewerben wir uns um den Zuschlag.
Apropos Let's Dance, wer hat sich da aufgeregt über die Bewertung? Ah ja, Jürgen Klopp. Hast du es mitbekommen?
Ja, Jürgen Klopp hat doch gesagt, hat er gesagt, er findet Lambi zu hart? Oder was hat er
warum?
Gesagt?
Warum hat er das gesagt?
Das weiß ich auch nicht so genau.
In welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Ich weiß gar nichts darüber.
Ich habe nur die Schlagzeile.
Ich habe es, glaube ich, an der U-Bahn irgendwie so gelesen. Ja,
das war auch so. Ich hab die Schlagzeile irgendwie mitbekommen. Aber das kann man ja nebenbei einmal kurz recherchieren. Mal gucken, was da steht. Ah, es geht offensichtlich um die Bewertung von Simone Tomalla. Die hat nur 10 Punkte bekommen. Das, und
Jürgen Klopp ist Fan von ihr oder kennt sich
ich weiß nicht, diese Details hat er, glaube ich, nicht verraten, aber er hat sich darüber aufgeregt, dass Lambi viel zu streng war. Und stimmt schon, die 10 Punkte waren schon ein bisschen, also so schlecht war sie eigentlich denn doch nicht, dass es nur für 10 Punkte reicht, aber meine persönliche Meinung. Den Zusammenhang habe ich nicht verstanden. aber gut, nehme ich. Ist eine gute Schlagzeile.
Und noch kurz GNTM, so in wenigen Worten, was ist da so die Meinung? Weil ich habe da irgendwie nichts gesehen, nichts gehört eigentlich auch. Also,
ist ein bisschen viel mit 2 Folgen die Woche, aber grundsätzlich finde ich die Idee, Männer und Frauen erstmal aufzuteilen, gar nicht so verkehrt, weil die Folgen sind dadurch einfach viel, viel kürzer und kompakter als sonst
immer. Ist es so?
Ja, also die gehen jetzt, glaube ich, immer nur noch bis kurz nach 10. Die gingen ja sonst immer bis 11:30 manchmal.
Ah.
Und die werden dann irgendwann, glaube ich, werden die dann auch ziemlich zusammen ein. Aber dadurch hast du halt auch einfach weniger Gesichter, die du dir merken musst. Und es gab tatsächlich, also ich muss sagen, es tritt zwar zwischendurch immer wieder diese GNTM-typische Langeweile ein bei den Folgen. Das ist aber immer so. Aber ich bin eigentlich recht positiv überrascht, weil die machen Fotoshootings, da wird fotografiert, die laufen einen Laufsteg dran, das hat man ja lange nicht mehr bei Germany's Next Topmodel gesehen. Meistens mussten sie nur irgendwelche Fake-Werbespots oder Schauspielclips drehen. Also da wird tatsächlich
auf so einem mobilen Sofa durch LA fahren.
Ja,
oder
genau.
Sowas,
ja. Ja, oder über eine Straße irgendwo laufen und keine Ahnung, und Videoclips mit Brigitte Nielsen drehen. Und dafür,
oder Coaching von irgendwie dem TAF-Moderator.
Oder Massimo Sinato könnte auch mal wieder vorbeikommen für einen Tanz. Kurs, da bin ich ja auch sehr für. Aber die sind, also es wird tatsächlich, es passieren Dinge, die was mit Modeln zu tun haben. Das finde ich schon mal gut. Man hatte jetzt gleich, die Frauen hatten in der ersten Show Leni Klum als Gastjurorin, in der zweiten Folge Naomi Campbell bei den Jungs, was so ein bisschen, was so den Model-Ikonen-Status angeht, ein bisschen ein Gefälle. Aber eigentlich sind auch viele Kandidaten dabei, die im Gedächtnis bleiben, wie zum Beispiel der pinke Felix, der hat so einen pinken Bart und pinke Haare und hat eine super lustige Lache. Und es klingt wie Rückwärtslachen. Das ist sehr, sorgt immer sofort für gute Laune. kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Erste Folge war halt auch besonders lustig, weil Leni und Heidi Klum zusammen vor der Kamera immer so wirken, als hätten sie sich gerade vor 5 Minuten kennengelernt. Das war
Ja, irgendwie,
ganz witzig.
Mir kommt es auch immer so vor, als hätten, es gäbe da eine Sprachbarriere, obwohl die irgendwie Mutter-Tochter sind, aber.
Ja, ich will's einfach mal darauf schieben, also beziehungsweise ihn zugutehalten. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Leni halt, also dass sie sonst halt Englisch miteinander sprechen und dass sie dann für die Show aber Deutsch miteinander sprechen. Und dass das vielleicht dann dafür sorgt, dass es manchmal merkwürdige Situationen gibt. Aber grundsätzlich bin ich schon, also ich habe Bock auf die Staffel und vor allen Dingen, weil jetzt irgendwie so Dating-Formate, Ex on the Beach kommt ja auch bald und so, das ist gerade alles irgendwie so ein bisschen, hat man alles schon 100-fach gesehen, aber Germany's Next Topmodel holt mich immer wieder so ein bisschen aus dem Trash-Loch. Das finde ich ganz schön.
Ja, apropos Aito will ich gerne noch besprechen, weil ich da ja durchaus einen, da habe ich immer noch vor Monaten so die Bombe, die jetzt keiner mehr weiß, aber die habe ich ja mal gezündet, dass ich da eine Kandidatin kenne und weiß,
Ach
dass sie
ja.
zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Freund hatte. Das kommt nochmal zurück. Wir sprechen nochmal über Aito, aber heute
Oha,
nicht mehr.
na gut. Stimmt, jetzt ist Eitor auf einmal wieder interessant.
Ja. Ja, ich habe den Auftakt schon gesehen, weil ich halt sehr aufgeregt war bezüglich der einen Kandidatin, aber ja, hat auch ganz gut abgeliefert in den ersten paar Folgen, diese eine Kandidatin. Aber dazu dann irgendwann mehr.
Ah, oh, das ist
Heute so.
anteasend.
Nein, es ist spät, wir müssen schlafen und ihr müsst jetzt am besten mal in die Shownotes schauen. Da sind nämlich alle wichtigen Links zu Janas Profil, zu meinem Profil, zu Fernsehen für alle natürlich. Einfach mal reingucken. Gebt uns gerne 5 Sterne, wenn ihr gerade noch ein paar Minuten übrig habt und da einfach mal reinklicken könnt und ein bisschen Sterne bewerten könnt. Dann macht es doch. Ihr könnt auch natürlich uns jederzeit mit Themenwünschen schreiben, uns Hausaufgaben aufgeben. Das nicht in Vergessenheit, darf nicht in Vergessenheit geraten. Ich habe mal eine an Anni gegeben und dann war Anni in der Folge, dann haben sie vergessen einzulösen. Deswegen habe ich
Oh
es dann auch
nein.
rausgeschnitten, dass ich die. Aber wir haben noch eine in der Hinterhand. Da will ich, dass Anni, beziehungsweise die hat sich schon gesehen natürlich, eine alte Folge von Lanz kocht schaut, die ich
Oh.
sehr spannend finde. Und wenn ihr noch alte solche Folgen habt, wo man sagt, irgendwie da passiert, das ist irgendwie so eine Kultfolge von irgendeiner Sendung. Gerne im Vox-Nachmittagsprogramm, dann sagt uns Bescheid und dann schauen wir die. Jetzt sage ich danke an Jana erstmal.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, natürlich. Nächste Woche dann alles zum ESC und der Entscheidung, mit wem fahren wir nach Basel. Weiterhin alles zum Sommerhaus der Normalos, zu Big Brother Fragezeichen. Und wenn Promis nach Palmen wieder irgendwas Diskutables tut, müssen wir eventuell auch wieder darüber sprechen. Aber jetzt könnt ihr erstmal abschalten und wir müssen jetzt erstmal kurz einen Blitzantrag beim Staatsanwalt irgendwie machen und gucken, ob alles in dieser Folge mit rechten Dingen zugegangen ist. Bis dann. Tschüss.